Gespräch.
Im nächsten Jahr wird es 100 Jahre her sein, dass die Schlacht bei Tannenberg stattfand. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs, Ende August 1914, trafen dort russische und deutsche Truppen aufeinander. Dr. Manuel Ruoff von der Preußischen Allgemeinen Zeitung hielt bei der Delegiertenversammlung der deutschen Gesellschaften einen Vortrag dazu. Uwe Hahnkamp sprach mit ihm über den politischen Hintergrund, ihren Verlauf, den Mythos der Schlacht und die Frage, ob diese 100 Jahre gefeiert werden sollen.
Wie war die politische Situation in Europa beim Beginn des Ersten Weltkriegs? Wie sahen die militärischen Pläne aus und wie die Situation in Ostpreußen?
Das Deutsche Reich hatte mit einer Konstante zu tun, dem französischen Revanchismus. Und Bismarck hatte noch versucht, sowohl mit Österreich als auch mit Russland, also mit den beiden verbleibenden kontinentalen Großmächten, verbündet zu sein. Und dieser Versuch ist dann nach Bismarcks Rücktritt 1890 aufgegeben worden. Das führte dann dazu, dass Frankreich eine Charmeoffensive gestartet hat und Russland für ein französisch-russisches Bündnis gewonnen hat, sodass es mehr oder weniger nur eine Frage der Zeit zu sein schien, wann das Deutsche Reich im Bündnis mit Österreich mit einem Zwei-Fronten-Krieg gegen Frankreich und Russland konfrontiert ist.
Vereinbarung zwischen Frankreich und Russland war ja, dass Russland die zweite Front sehr schnell aufbaut. Wodurch konnte jetzt Russland so schnell reagieren?
Der Schlieffenplan lebte von dem Gedanken, dass Russland eine russische Dampfwalze sei, die sehr langsam erst in Gang kommt. Und der Schlieffenplan stammt von 1905 und da ist eben einiges passiert, was der Schlieffenplan nicht richtig berücksichtigt hat. Das war einmal der russisch-japanische Krieg von 1904-5, den Russland mit Pauken und Trompeten verloren hat. Die Russen haben daraus Konsequenzen gezogen. Sie haben ihre Armee modernisiert. Sie wurde dadurch mobiler, konnte also schneller an der ostdeutschen Grenze auftauchen. Das Zweite war, dass am 1. August der Kriegsausbruch nicht mehr überraschend kam. Nämlich es gab die Juli-Krise, wo die Politiker versucht haben, den Frieden zu bewahren. Und diese Zeit hat dann eben teilweise Russland zur Vorbereitung nutzen können, sodass beim Kriegsausbruch Russland nicht bei Null anfangen musste, sondern bereits vorbereitet war. Und das Dritte war, dass die Franzosen eben auch Druck gemacht hatten. Sie ahnten, dass sich die Deutschen zu Kriegsbeginn auf sie werfen würden und hatten deshalb also die Russen beschworen, möglichst schnell eine zweite Front im Osten aufzumachen und damit die Deutschen zwingen, von der Westfront Truppen abzuziehen und sie gern Osten zu werfen, sodass die Franzosen es dann leichter hatten gegen die Deutschen. Schlieffen ging davon aus, es gibt zwei große Feinde, Russland und Frankreich, und man muss sie nacheinander schlagen, nicht zeitgleich, dann sind sie zu groß. Und deshalb wollte er erst sich mit allen Kräften auf die Franzosen werfen, die ganz schnell niederwerfen und dann mit allen Kräften an die Ostfront gehen, in Hoffnung, dass dann erst die russische Dampfwalze erscheint. Und das führte eben dazu, dass von den 8 deutschen Armeen 7 für die schnelle Niederwerfung Frankreichs vorgesehen waren und nur eine einzige, nämlich die 8. Armee in Ostpreußen stand, um die Ostgrenze zu verteidigen.
Wie sieht jetzt das Kräfteverhältnis aus? Welche Einheiten haben wir jetzt auf russischer, auf deutscher Seite am Anfang?
Die Deutschen sind hoffnungslos unterlegen, sind also auch notfalls bereit, Ostpreußen aufzugeben. Es gibt nur eine Armee von Fritz und Goffron und diese eine Armee steht zwei russischen Armeen gegenüber, die jeweils stärker sind als die deutsche 8. Armee. Das ist einmal die 1. Armee, die Njemen-Armee, die von Rennkampf kommandiert wird, und das ist zum Zweiten die 2. russische Armee, die Narew-Armee, die von Samsonow kommandiert wird. Beim Einmarsch nach Ostpreußen müssen sie sich teilen, weil es die Masurische Seenplatte gibt und die ist sehr schwer zu überwinden. Und die Idee ist dann, dass man sich in Ostpreußen trifft und im Idealfall die 8. Armee dann in die Klammer nehmen kann.
Die Schlacht bei Tannenberg wird auf deutscher Seite von einigen Personen geprägt. Zu Beginn von Maximilian von Prittwitz, danach von Ludendorff und Hindenburg, vor allem aber von General Hermann von François. Warum reagiert die 8. Deutsche Armee am Anfang eigentlich so zögernd?
Ja, das liegt vor allen Dingen am Kommandierenden, dem Befehlshaber der 8. Armee von Fritz von Goffron, der wahnsinnig defensiv eingestellt ist, der sehr pessimistisch ist und der deshalb gar nicht erst versuchen will, diese Chance für Deutschland, dass sich die russische Nordwestfront spalten muss beim Einmarsch, zu nutzen, sondern der sich dann gleich an die Weichsel zurückziehen will, in der Hoffnung, dass er dann an der Weichsel noch etwas Widerstand leisten kann, obwohl er selbst die Chance ziemlich niedrig einschätzt.
Und jetzt kommt dann dieser Hitzkopf, der François. Ja, was macht denn dann dieser François?
Der liegt die Befehle sehr frei aus, um nicht zu sagen, er verweigert teilweise die Befehle. Also er greift dann beispielsweise die Niemen-Armee an, obwohl er das gar nicht soll. Liefert dann der 1. Armee das Gefecht von Stallupönen und fängt dann auch die Schlacht von Gumbinnen ab. Beide müssen aber dann abgebrochen werden, weil dann seine Vorgehensweise nicht gedeckt wird durch seinen Armeebefehlshaber.
Jetzt kommt da plötzlich ein Taktikwechsel. Welche Person kommt und was hat das für die Taktik für Folgen?
Der Generalstabschef Moltke zieht die Notbremse und enthebt den Befehlshaber der 8. Armee seines Amtes. Und es kommen dann in Ludendorff und Hindenburg. Und der große Taktikwechsel ist, es kommt nicht zum Rückzug an die Weichsel, sondern die 8. Armee stürzt sich auf die Naref-Armee.
Also das heißt, der Rückzug wird quasi umgelegt zum Angriff auf die Naref-Armee. Und die Niemen-Armee, die marschiert einfach ganz langsam nach Westen. Wie kommt es jetzt zu dieser Einkesselung? Also wird ein Bogen geschlagen. Und jetzt kommt nochmal François, der macht dann zu, ne?
Genau so ist es. Das erste Korps von François legt sich an den rechten Flügel des 20. Korps. Und François soll jetzt angreifen. Aber er verschleppt die Sache, weil er sagt, ich muss erst mein ganzes Korps entladen haben. Das ist hinterher von Vorteil für die Deutschen, weil dadurch nämlich die Naref-Armee in der Zeit immer weiter reinmarschiert nach Ostpreußen und damit immer mehr in die Mausefalle läuft und immer mehr ins Verderben. Und dann handelt François nochmal gegen einen Befehl. Er soll nämlich dann die Mitte, nämlich das 20. Korps, stärken, tut das aber nicht, sondern stärkt vielmehr den rechten Flügel. Und dann nutzt François die Chance, den Sack dicht zu machen durch einen Vorstoß an der ostpreußischen Südgrenze und schneidet damit dann die Naref-Armee von dem polnischen Hinterland ab.
General von François macht also den Sack zu. Von den etwa 190.000 eingeschlossenen russischen Soldaten gerät die Hälfte in Gefangenschaft, weitere 30.000 sind tot oder verwundet. Auf deutscher Seite sind nur etwa 3.500 Tote und 6.800 Verwundete zu beklagen. Also militärisch ein voller Erfolg. Rechtfertigt das aber die Bildung eines Mythos? Immerhin wird auf einen Wunsch von Hindenburg aus der in der Gratulation sogenannten Schlacht bei Allenstein die Schlacht bei Tannenberg. Was ist das Besondere an ihr?
Also die militärische Bedeutung liegt darin, dass hier ein stärkerer Gegner, nämlich die Naref-Armee, von einem schwächeren Gegner, der 8. Deutschen Armee, eingekesselt wurde. Und das Besondere ist, dass jetzt die Naref-Armee nicht versucht hat, den Ring zu sprengen, also auszubrechen, dass aber andererseits auch starke russische Verbände, die sich außerhalb des Ringes befanden, nämlich die Niemen-Armee im Norden und starke russische Verbände nördlich von Warschau, auch nicht versucht haben, den Ring von außen zu sprengen. Und es ist also unglaublich, dass angesichts dieser zahlenmäßigen Überlegenheit der Russen die Deutschen trotzdem die Tannenberg-Schlacht gewonnen haben. Von daher schon ein Faszinosum, politisch aber trotzdem nicht mit der Schlacht von 1410 zu vergleichen. Zum einen waren es ganz andere Gegner. Man kann das nicht einfach runterbrechen auf, in beiden Schlachten haben Deutsche gegen Slawen gekämpft. Das ist einfach zu billig. So geht das nicht. Man kann nicht die polnische Litauische Union mit dem Zarenreich gleichsetzen und den Deutschen Orden. Staaten im Deutschen Reich. Zudem war die Schlacht auch unbedeutender. Nämlich, man muss ja sagen, die Deutschen haben die Tannenbergschlacht gewonnen, aber den Ersten Weltkrieg verloren. Sie waren nicht mal kriegsentscheidend. Das war bei der Tannenbergschlacht von 1410 ganz anders. Die war kriegsentscheidend. Und in der Tannenbergschlacht von 1410 folgte nicht nur die Niederlage im Krieg, sondern im Grunde auch das Ende des Staates.
Nächstes Jahr sind es 100 Jahre Sommerfeier.
Ist die Frage, ob man diese Frage als Historiker oder als Politiker beantworten will. Historisch, gerade auch militärgeschichtlich, ist diese Schlacht zweifelsohne wahnsinnig interessant. Aber geschichtspolitisch halte ich sie für weniger bedeutend. Es lassen sich schwer Lehren für die Zukunft und die Gegenwart daraus ziehen. Meine Meinung wäre, man sollte den Polen vor Augen führen, auf eurem heutigen Staatsterritorium hat damals eine bedeutende Schlacht stattgefunden. Ich meine, die beiden beteiligten Staaten, das wart nicht ihr, aber es ist euer heutiges Territorium, wo das war. Und deshalb solltet ihr nicht überlegen, ob ihr, wo ihr jetzt Herr dieses Territoriums seid, nicht an der Stätte, an der historischen Stätte zu diesem runden Jubiläum etwas machen wollt.
Das war Dr. Manuel Ruoff von der Preußischen Allgemeinen Zeitung im Gespräch mit Uwe Hahnkamp über den politischen Hintergrund, den Verlauf und den Mythos der Schlacht bei Tannenberg 1914 sowie die Frage, ob sie eine Feier wert ist.
Gespräch.
Im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg ist noch bis Ende Juli die Ausstellung Entrechtet, entwürdigt, beraubt, die Arisierung in Nürnberg und Fürth zu sehen. Uwe Hahnkamp sprach mit dem Kurator der Ausstellung, Dr. Eckhard Ditzfelbinger. Im ersten Teil ging es um die Inhalte. Im folgenden zweiten Teil wird ein perfider Teil des Netzes aus Verordnungen gegen die jüdischen Deutschen vorgestellt und der Umgang mit dem Thema Arisierung nach dem Krieg beleuchtet.
Die Auswanderung war ja ab einem bestimmten Datum, 41, glaube ich, nicht mehr möglich. Und davor gab es ja dann noch diese Reichsfluchtsteuer. Also erst nimmt man ihnen alles weg und dann lässt man sie noch dafür bezahlen, dass sie rauswandern.
Wenn jemand emigrieren wollte, ich rede von Zwangsemigration, es waren ja nicht nur Juden, sondern auch Gegner des politischen Systems, es gab ja einen regelrechten Exodus 33, dann verloren sie die deutsche Staatsbürgerschaft. Und in der Weimarer Zeit war die Reichsfluchtsteuer eingeführt worden für Leute, die emigrieren wollten mit Vermögen, damit der Staat einen Teil zurückbehält, damit nicht eine totale Kapitalflucht stattfindet und der deutsche Staat ohne Geld dasteht. Aber in noch vertretbaren Ausmaßen. Und diese Reichsfluchtsteuer haben die Nationalsozialisten überdehnt, völlig überdehnt, ums Zehnfache auf Zwangsemigranten angewandt. Und die Finanzbehörden ziehen in diesem Sinne nach, dass bereits 36, 37 ein Mensch, der zwangsemigrieren wollte, und dazu gehörten auch viele Juden, 90% seines gesamten Besitzes verloren hat und bis 38, 95%. Das heißt, wenn ein Mensch, nehmen wir an, 500.000 Reichsmark besessen hat und er emigrierte, hat er noch 10 Reichsmark in der Tasche gehabt, wenn er nicht irgendwelche anderen Hilfsmittel gehabt hat. Das heißt, er war ausgezogen bis aufs Hemd. Und das ist ein lückenloses Zusammenspiel der Finanzbehörden, gesteuert vom Reichsfinanzminister Schwerin von Krosigk, der bisher immer viel zu gut weggekommen ist, deswegen hängt er bei uns im Organigramm auch ganz oben. Der hat das mit koordiniert und den örtlichen Gauleitungen. Das heißt, es ist ein lückenloses Spinnennetz an Verordnungen und anderem mehr. Ein Irrgarten. Ob es Auswege gab, weiß man nicht. Und deswegen ist die Ausstellung symbolisch als Labyrinth konstruiert, die dieses lediglich andeuten soll. Aber Sie müssen sich nochmal überlegen, der gesamte Apparat, der da in Gang getreten ist, jede Behörde, jedes Amt im lückenlosen Zusammenspiel, die Kripo, die Kommunalverwaltungen, die Finanzbehörden, das Zollamt und anderes mehr, die ticken tausende Papiere, um die Juden auszugrenzen, um ihnen das Geld wegzunehmen. Das ist eine gigantische Maschinerie, unglaublich, fast lückenlos und effizient. Und die Gesamtzahl der Dokumente für Bayern kann ich auch mal nur so angeben. Die Gesamtzahl der Papiere, die heute noch erhalten ist, über die Arisierung beträgt weit über 1 Million. Und dazu brauchen sie Jahre. Und ohne diese stabilen Forschungsergebnisse hätten wir diese Ausstellung eben nicht machen können.
Arisierungsgewinn, dann habe ich den Namen Josef Neckermann gesehen, eben in Schicketanz ist mir aufgefallen. Gibt es da jetzt nicht Protest oder Widerstand, wenn man diese Leute jetzt namentlich festmacht? Man kann es ja dokumentieren, ist ja kein Problem, aber gibt es da nicht irgendwie einen Protest?
Der kann kommen, das hat mit dem deutschen Asylgesetz zu tun, ob sie Namen nennen dürfen oder nicht. Wir sind gerade an der Grenze, weil nach 70 Jahren, nach 80 Jahren verjährt das Ganze und dann dürfen sie die Namen erstmals nennen. Der entscheidende Punkt ist aber der, dass die deutsche Gesellschaft in ihrer Mehrheit, insbesondere die Finanzbehörden, die den größten Gewinn dann eingesackt haben, die waren waren sich des Unrechts sehr wohl bewusst, aber sie haben die Akten nach 1945 nicht herausgerückt, weil dort ihre Beteiligung dokumentiert ist. Und die Alliierten haben Gesetze erlassen, dass die Betroffenen, die arisiert worden sind, Anspruch auf Rückerstattung haben. Die Fristen waren relativ knapp bis 48, das haben auch einige gemacht. Wir haben mehrere Beispiele von überlebenden Opfern, die Ansprüche gestellt haben. Dann hatte ihnen das Finanzamt Nürnberg erklärt, die gibt es nicht. Das ist eine Lüge. Denn als dann nach der deutschen Wiedervereinigung die Erinnerungskultur sehr stark geworden ist, kam die Diskussion über die Arisierung erneut auf. Es haben einige Historiker, Journalisten und andere nach Akten gesucht und auch gefunden. Dann wurden sie erst gesperrt, aber dann hat die Innenministerkonferenz 99 diese Akten freigegeben. Und dann hat man den überlebenden Opfern in den 90er Jahren letztlich ihre Papiere endlich ausgehändigt. Da waren sie am Sterben. Auch bei Neckermann zum Beispiel haben sich die Restitutionskrimis betreffend der Wäschemanufaktur Karl Schuell bis in die 60er Jahre hineingezogen. Und Neckermann hat auch gelogen, dass sich die Balken gebogen haben. Erst als man ihm sozusagen die Pistole auf die Brust gesetzt hat, musste er dann Anfang der 60er Jahre zugeben, dass 2 Millionen Reichsmark, die er dem Joel weggenommen hat, auf einem Sperrkonto lagen, wo er nur selbst die Verfügung drüber hatte. Und das konnte dann belegt werden, er musste das rausrücken. Das ist kein Unrechtsbewusstsein da. Und wenn es da ist, wird es vertuscht. Diese Generation, es ist die meiner Eltern, ist nicht in der Lage gewesen, in ihrer Mehrheit kritisch zu diesem Kapitel Drittes Reich zu stehen. Und das ist ein menschlicher Schutzmechanismus. Denn würde man dieses zugeben, würde man es wahrscheinlich nicht ertragen. Also menschlich ist das sehr verständlich, wenn auch historisch im Grunde unglaublich.
Das war der zweite Teil des Gesprächs von Uwe Hahnkamp mit Dr. Eckhard Ditzfelbinger, dem Kurator der Ausstellung Entrechtet, Entwürdigt, Beraubt – Die Arisierung in Nürnberg und Fürth. Sie ist noch bis Ende Juli im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg zu sehen. Weitere Informationen auf der Internetseite www.museen.nürnberg.de/dokuzentrum.